Soundtrack.
Wow.
Auf Radio Frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und willkommen zu Soundtrack. Ich heiße Jan und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und wir machen heute weiter mit der Terminator Filmreihe. Wir haben in der letzten dazugehörigen Ausgabe in die Soundtracks zu den ersten beiden zugegebenermaßen ziemlich großen und legendären Teile der Terminator Reihe reingehört. Der erste Terminator-Film zementierte damals nicht weniger als die Grundkarrieren zweier absoluter Giganten des modernen Actionfilms von Hollywood. In den 80ern und 90er Jahren waren sowohl Arnold Schwarzenegger, der hier seine erste richtige große Hauptrolle hatte, wie auch Regisseur James Cameron durch nicht zuletzt den Erfolg dieses Films mehr oder weniger auf den Weg gebracht worden. Und wie gesagt, die beiden haben über viele Jahrzehnte mit relativ wenigen Filmen zwar, aber dafür dann immer mit umso größerer Wirkung das moderne Blockbuster-Kino in Hollywood regelrecht im Alleingang geprägt und daraus etwas gemacht, worüber man heute vielleicht geteilter Meinung sein kann, aber die Bedeutung ist auf jeden Fall klar. Also Arnold Schwarzenegger als im Grunde die Verkörperung des klassischen, typisch gewordenen One-Man-Army-Action-Films, ebenso wie eine einzige oder gleich drei Erfolgsgeschichten in einem Leben und James Cameron eben als Inszenator, als Regisseur von ganz, ganz großen Dingen. James Cameron hat mit Terminator 2 1991 damals bewiesen, und zwar zum wiederholten Male bewiesen, dass Fortsetzungen nicht zwingend schlechter als das Original sein müssen, sondern sogar das Original überflügeln können, vielleicht sogar besser sein können als das Original auf jeden Fall, aber mindestens genauso erfolgreich, wenn nicht noch erfolgreicher. Sowohl Aliens, was seinerzeit die Fortsetzung zu Ridley Scotts Alien gewesen ist, wie auch Terminator 2, was die Fortsetzung zu seinem eigenen Film The Terminator gewesen ist, waren zumindest was den finanziellen Erfolg anging, wesentlich größer als ihre entsprechenden Vorgänger. Und haben einfach das entsprechende Universum erweitert und gezeigt, was noch möglich ist und das auf sinnvolle Art und Weise erweitert. Also Terminator 2 zählt für viele Menschen bis heute zum besten Actionfilm, der je produziert wurde. Und das, obwohl das viele, viele Jahrzehnte her ist inzwischen und wir auf technischer Ebene auf jeden Fall große Weiterentwicklungen haben, aber auf die Art und Weise, wie die sehr, sehr neuen, neuartigen und noch nie dagewesenen Special Effects in Terminator 2 damals eingesetzt wurden, das war eben das Besondere und das funktioniert auf eine Art und Weise, die wirklich an Wirkung überhaupt nichts eingebüßt hat und wie gesagt, auch heute sieht und wirkt Terminator 2 immer noch mindestens genauso stark wie damals, als er in den Kinos erschienen ist. Und nicht zuletzt auch wegen des Erfolgs. Es war dann viele Jahre der nicht nur der teuerste, sondern auch der erfolgreichste Film, der je produziert wurde. Deswegen hat man sich überlegt, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dieses Terminator-Ding fortzusetzen. Aber man hat sich da viele Jahre sehr, sehr schwer getan. Es gab verschiedenste Ideen und Drehbücher. James Cameron hat immer gesagt, nach Teil 2 ist Schluss, die Geschichte ist auserzählt. Und tatsächlich habe ich am Ende von Teil 2 auch das Gefühl gehabt, hier ist was zu Ende erzählt worden und ich persönlich vom Erzählerischen, vom Narrativen her hätte keine Fortsetzung gebraucht. Es gab dann eine Serie, The Sarah Connor Chronicles hieß die, die habe ich selbst aber nie gesehen, sollte aber den Zeitraum zwischen Teil 1 und 2 abdecken, also wo man sieht, wie hat sie sich denn buchstäblich radikalisiert, wo hat sie denn ihre Waffen her, wo hat sie ihre Ausbildung her und so weiter. Wie gesagt, die Serie habe ich nie gesehen, die lief aber einige Jahre und es gab einige Menschen, die das gerne geguckt haben, das ist schon mal ein gutes Zeichen für eine Serie, aber gesehen selbst habe ich sie nicht. Und es gab hin und wieder mal Versuche, in Videospielform den Terminator mit unterzubringen. Aber der Terminator war also lange Zeit abstinent aus der Medien- und vor allem aus der Filmwelt. Und 2003 dann, also 12 Jahre nach dem vorigen Teil, sollte es dann passieren. Ein dritter Teil sollte entstehen und zwar mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Und der hat dessen Karriere hat durchaus Knicke gehabt in der Zwischenzeit. Also war es denn bis zu den 90ern ein einzige Aufwärtsfahrt, gab es dann, wie gesagt, ab Mitte, Ende der 90er dann vermehrt Filme, die nicht mehr ganz so erfolgreich, nicht mehr ganz so garantiert gut liefen und Terminator sollte da wieder etwas dran ändern. Außerdem hat Arnold Schwarzenegger in der Zwischenzeit sehr starke politische Ambitionen an den Tag gelegt. Er hat sich für das Amt des Governors in Kalifornien beworben Und während dieses Wahlkampfs fanden sozusagen die Dreharbeiten zum Terminator 3 statt. Auch das ursprüngliche Team rund um James Cameron war nicht mehr mit dabei. Das Drehbuch wurde von jemand anderem geschrieben. Also alles irgendwie ein bisschen anders, aber dennoch sollte das natürlich erinnern an den Anknüpfen an den vorigen Teil. Und deswegen wurde ganz viel Geld auch investiert. Der Film war sehr, sehr teuer. Regisseur Jonathan Mostow übernahm letztendlich die Regie und Arnold Schwarzenegger ist wie gesagt als Terminator zu sehen. Nick Stahl ist ein Schauspieler gewesen, der immer grundsätzlich falsch besetzt ist, egal welche Filme man mit diesem Menschen sieht. Das war so, da gibt's nicht so wahnsinnig viele, aber gerade so in den Nullerjahren, da gab's hin und wieder ein paar Auftritte von Nick Stahl und der war nie gut und der hat hier John Connor gespielt. Claire Danes, die ich selbst bis dahin eigentlich nur aus Romeo und Julia kannte, war hier plötzlich die Freundin von John Connor, Catherine Brewster, und Kristanna Loken als weiblicher Terminator sollte sozusagen dann auch noch auftauchen. Die Musik ist nicht mehr von Brad Fiedel und ich finde, das merkt man auch, gerade wenn man so die Soundtracks der ersten beiden Teile miteinander vergleicht, merkt man da schon enorme Innovationen und ganz besondere Dinge und vor allem sehr, sehr starke Leitmotive, die wirklich gut und homogen in den modernen Soundtrack damals eingewickelt wurden. Der erste war ja sehr synthetisch, buchstäblich mit Synthesizern geklärt. Im zweiten gab es da eine sehr tolle Mischung aus Synthesizern und orchestralen Klängen. Und für den dritten Teil überwiegt jetzt der bombastische Orchestersound, der auch gut ist, aber eben es fehlt so ein bisschen an Akzenten, so ein bisschen an Member Berries, wie man so schön sagt, also an Momenten und Melodien, an die man sich hinterher noch erinnert. Für den Film an sich funktioniert das alles ganz gut. Den Soundtrack hat damals Marco Beltrami gemacht, ein Komponist, den ich sehr mag, der auch ein Experte ist für Action- und auch Horror-Soundtracks. Und es gibt auch sehr viele Misstöne in diesem Soundtrack, die sehr an klassische oder an ja ein bisschen brachialere Horrorfilmmusik erinnert, was er ja in Scream, in der Scream-Reihe auch schon praktiziert hat. Und ich glaube, da fließt relativ viel hier mit ein, auch in den Soundtrack zu Terminator 3. In den wir jetzt mal reinhören. Ich bin, wie gesagt, ihr merkt es schon, recht versöhnlich mit Teil 3. Viele sind der Meinung, Teil 3 ist ganz furchtbar und schlecht, aber nicht wenige haben das dann auch über Teil 4, 5 und 6 gesagt und ich bin der Meinung, Teil 3 gehört auf jeden Fall noch mit zu den besseren Fortsetzungen, die dann nach Teil 2 kamen, dass das alles an die Originalfilme überhaupt nicht mehr rankommt, das ist auch völlig klar und darüber diskutiere ich auch nicht. Aber ich fand Terminator 3 immer schon okay und guck den auch hin und wieder mal wieder ganz gerne, weil gerade der Anfang, Der ist schon ganz schön cool und eben das Ende habe ich eben auch schon gesagt, ohne es groß zu spoilern. Also jetzt aber wirklich, wir hören jetzt mal rein in den Soundtrack zu Terminator 3, Rebellion der Maschinen aus dem Jahr 2003, komponiert von Marco Beltrami.
Thank you. Wo kommt denn die Musik her? Da muss wohl jemand in der 2 sein.
Soundtrack. Auf Radio Frei.
Oh.
Willkommen zurück zu Soundtrack. Wir hören heute in die Soundtracks zu Terminator rein, haben in der ersten Hälfte in den Soundtrack zu Terminator 3, Rebellion der Maschinen aus dem Jahr 2003, reingehört. Komponiert wurde der von Marco Beltrami. Das ist ein Komponist, der sehr vielseitig ist und der im Laufe der Jahrzehnte auch sehr viel Kontinuität bewiesen hat, indem er zum Beispiel für alle Scream-Filme die Soundtracks gemacht hat, glaube ich, sogar auch für den ganz neuen. Marco Beltrami hat außerdem sowas wie World War Z gescored. Das ist ein eindrucksvoller Film gewesen, aber die Musik ist mir überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben. Und er hat Musik zu einem meiner absoluten Lieblings-Western gemacht, nämlich zu The Homesman von und mit Tommy Lee Jones. Da gibt's wirklich einen sehr, 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 sehr schönen Soundtrack von Marco Beltrami. Also ein sehr vielseitiger Komponist und hier hat er eben jetzt den Score zu Terminator 3 gemacht, der an sich gut und solide ist, dem es aber, wie ich finde, an so ein bisschen starken Leitmotiven und erinnerungswürdigen Akzenten fehlt. Das wird sich jetzt für den nächsten Soundtrack, in den wir jetzt gleich reinhören, aber auf jeden Fall ändern. Terminator 3 war recht erfolgreich, der war auch sehr teuer, aber auch sehr erfolgreich. Es gibt da diese urbane Legende, dass Arnold Schwarzenegger die Actionsequenz, in der er an einem Kranhaken hängend ein Autohaus abreißt, dass er das selbst bezahlt hat, weil das dem Studio zu teuer war, wäre die Szene gestrichen worden, aber dank Einsatzes von Arnold Schwarzenegger wurde das dann doch realisiert. Das wurde immer mal wieder dementiert, dass das wirklich so ist, aber der letzte Stand bei dieser Geschichte ist, es stimmt, also er hätte das wirklich gemacht. Von mir aus, das gibt dem Film auf jeden Fall noch ein paar Pluspunkte, weil eben gerade die Action ganz toll inszeniert ist und wie gesagt, er war auch recht erfolgreich, hat auf jeden Fall sein Budget und seine Marketingkosten eingespielt und ist, glaube ich, grundsätzlich ein guter Erfolg gewesen, aber danach hat man wieder überlegt, wie geht's denn nun weiter und es gab verschiedene Ideen, die Geschichte fortzuführen und jetzt einen Film zu inszenieren, der endlich das zeigt, was man ja in den ganzen anderen Filmen bisher nur in Form von kurzen Rückblenden gesehen hat, nämlich die Zukunft, in der es eben den Krieg zwischen Mensch und Maschinen gibt. Also das erste Bild, was man im ersten Terminator-Film damals noch als Rückblende gesehen hat, das sollte jetzt endlich auch wieder passieren. Es gab ein sehr wildes Drehbuch, in dem John Connor selbst der Terminator sein sollte und verschiedenste Ideen für den Cast und mal wieder wurde gefragt, ob Linda Hamilton mitmacht oder Edward Furlong und Arnold Schwarzenegger selbst als Schauspieler war raus für den vierten Teil, weil er eben jetzt inzwischen als in Amt und Würden war als Gouverneur in Kalifornien und sich dementsprechend aus der aktiven Schauspielerei zurückgezogen hatte und verschiedene Drehbuchentwürfe wurden verworfen und irgendwann nach einigen Jahren, genauer gesagt nach 6 Jahren, war es dann soweit und ein neuer Terminator-Film sollte in die Kinos kommen. Terminator, die Erlösung oder Terminator Salvation hieß der, Regie hat hier Mac G geführt, das ist ein Regisseur, der keinen besonders guten Ruf hat, was daran liegt, dass er eben über weite Strecken nicht so wahnsinnig tolle Filme gemacht hat. Der hat die 3 Engel für Charlie Filme damals mit Drew Barrymore und Cameron Diaz und Lucy Liu gemacht. Die waren nicht ganz schlimm, aber auch nicht wirklich toll. Und aktuell ist er halt bei Netflix unter Vertrag und macht irgendwelche komischen Horrorfilme, die kein Mensch sehen will. Ich finde, Terminator 4 ist auf jeden Fall einer seiner besseren Filme, muss man dazu sagen. Und ich mag den auch sehr, obwohl er unter Fans und Kritikern wirklich keinen guten Ruf hat. Also Terminator 4 wurde nicht sehr gut aufgenommen, aber ich persönlich mochte ihn sehr. Denn er macht tatsächlich etwas, was man lange nicht gesehen hat oder lange erhofft hat. Er zeigt uns tatsächlich die Zukunft nach dem Atomkrieg, die dieser Film aufmacht und zeigt uns eine sehr trostlose, kaputte Welt, in der die Menschheit einen Krieg gegen die Maschinen führt. Und es fängt auch an wie ein Kriegsfilm. Es sieht auch alles sehr, sehr kriegsfilmmäßig aus. Man hat da so eine Ästhetik. Ich hatte mich gleich an so Nachrichtenbilder aus dem Irak oder so erinnert gefühlt. Das sieht alles sehr krass aus, sehr realistisch, sehr körnig und sehr dokumäßig. Man hat da eine Szene, in der John Connor, gespielt von Christian Bale übrigens, so einen Stützpunkt von den Maschinen auf in der Wüste irgendwie infiltrieren soll und das sieht so, das ist alles so gefilmt, auch in einer Einstellung. Man sieht gleich, da ist ganz viel echt am Set auch. Dann gibt es so eine Hubschrauber-Sequenz, die aus dem Cockpit gefilmt ist. Und das sieht alles echt krass aus und ist wirklich toll inszeniert und sieht echt aus. Also man hat nicht das Gefühl, dass man hier digitalen Figuren dabei zuguckt, sondern das ist alles echt und dreckig und kaputt. Und Christian Bale hat sich wohl auch sehr, sehr in diese Szene, in diese Action-Sequenzen reingesteigert und hat das alles sehr, sehr krass mitgemacht. Und das muss man honorieren, das sieht wirklich toll aus. Also inszenatorisch und ästhetisch haben wir hier wirklich einen tollen Film. Anton Yelchin spielt noch mit, der spielt den jungen Kyle Reese. Das mochte ich auch sehr. Anton Yelchin ist sowieso ein Schauspieler gewesen, den ich sehr, sehr gern gesehen habe, der unglaublich sympathisch und unglaublich überzeugend auch in seinen Rollen immer überkam, der natürlich leider und tragischerweise viel zu früh gestorben ist. Sam Worthington ist auch noch mit dabei in einer sehr interessanten Rolle und ich finde, er spielt es auch gut. Sam Worthington kannten wir natürlich ganz frisch aus Avatar im selben Jahr übrigens und dass er ein besonders guter Schauspieler ist, habe ich selten gehört, aber ich finde, er hat hier Nuancen und Aspekte in seiner Darstellung rausgeholt, die man vorher noch nicht gesehen hat und ich finde, das passt auch alles ganz gut zusammen. Ja, und da sind wir vielleicht beim größten Manko dieses Films, das ist so ein bisschen die Story. Man merkt schon, dass hier verschiedene Ideen und Konzepte in der Geschichte aufeinanderprallen, die mal verworfen, mal teils gestrichen und dann zusammengewürfelt wurden. Und dann ist daraus eine Geschichte geworden, die, ich finde, die ist nicht so stringent und ergibt auch nicht so richtig viel Sinn. Gerade was so den Plan der Maschinen angeht, da irgendwie diese letzten Menschen da zu infiltrieren und zu vernichten, das wirkt alles ganz schön merkwürdig und nicht logisch irgendwie. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar tolle Bilder, ein paar starke Momente, ein paar schwierige Dialoge, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ich finde, die Figur des John Connor hat hier auf jeden Fall eine große Veränderung durchlaufen, während der im vorigen Teil eigentlich oder in allen vorigen Teilen immer damit gehadert hat, dass er der große Anführer einer Widerstandsgruppe in der Zukunft sein soll. Ist er hier so richtig drin, so ein bisschen Messias-mäßig, so richtig stark glaubt er an sich und an diesen Widerstand und wird teilweise hysterisch und hat Schwierigkeiten, ernst genommen zu werden. Und das fand ich schon ein bisschen krass, aber so ist das halt. Die Musik ist von Danny Elfman und das ist wirklich ein Move gewesen, diesen Komponisten ranzuholen, der natürlich bekannt ist für seine Zusammenarbeit mit Tim Burton und da einen sehr klassischen, sehr morbiden, typischen Danny Elfman-Sound hat. Und hier packt er seinen etwas moderneren, etwas düsteren Action-Soundtrack raus, den wir ein, zweimal auch schon mal gehört haben von Danny Elfman, zuletzt zum Beispiel in der Planet der Affen-Verfilmung von Tim Burton. Den Soundtrack dazu hatten wir hier auch schon mal in der Sendung. Der ist wirklich fantastisch. Der ist sehr düster und sehr rumsig und gar nicht so niedlich spieluhrmäßig dahin plätschernd, wie man das von Danny Elfman bis dahin des Öfteren gehört hat. Und hier macht Danny Elfman was ganz Tolles. Er nimmt nämlich das Originalthema von Brad Fiedel und variiert das und macht daraus einen sehr episches Leitmotiv, was wirklich ab Minute 1 hat man so Gänsehaut, weil das so fett klingt und so krass und schön, so ein richtig fetter Action-Soundtrack, der hier dann anläuft. Und wir hören da jetzt einfach mal rein in den Soundtrack zu Terminator 4 Salvation aus dem Jahr 2009, komponiert von Danny Elfman.
Thank you.
Und das war's mit Soundtrack so gut wie. Und damit verlassen wir übrigens in dieser Filmreihe auch die Straße der Qualität, um es mal so auszudrücken. Denn die beiden noch folgenden Fortsetzungen zu Terminator, die dann noch gekommen sind, die waren nicht mehr gut. Oder nicht mehr gut, die waren nicht gut. Die sind nicht gut. Das muss man ganz klar einfach vorweg schon mal sagen. Aber der Vollständigkeit halber und für den Spaß, weil es ja so Riesenspaß macht, über schlechte Filme zu ranten, werden wir die in der nächsten Ausgabe dann natürlich auch nochmal reinhören und feststellen, ob denn schlechte Filme grundsätzlich auch schlechte Soundtracks haben oder ob man da vielleicht Abstriche machen könnte und vielleicht zumindest beim Genießen der Musik ein bisschen Spaß haben kann. Das war's an dieser Stelle von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich heiße Jan und freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.